Einzelpersonen, aber wenn es der Gemeinschaft dienen soll, dann muss es ausgelegt werden. Deshalb auch dieser Satz, alles muss dem Aufbau der Gemeinde dienen. Und eigentlich ist Gottesdienst so zu verstehen, dass sich die Gottesdienstteilnehmer gegenseitig etwas Gutes tun. Dass man sich nicht frustriert, darum geht's. Dass man auch hier keinen Wettbewerb hat und denkt, na, ich melde mich jetzt mal hier, ich werde mir jetzt klare Kante sagen. Ja, oder das machen, was ich will. Sondern es soll dem gegenseitig Guten dienen. Und es ist in die Hand der Gemeinde gelegt, die Verantwortung dafür. Und was auch wichtig ist in dem Zusammenhang, der Gottesdienst und alles in ihm Vollzogene soll transparent sein, es soll klar sein, es soll erklärbar sein. Insofern ist Gottesdienst auch ein missionarisches Geschehen. Das heißt, wenn Gäste kommen, bitte nicht Fremde sagen, sondern Gäste, ja, dass sie auch verstehen, worum es geht. Ja, das ist gästefreundliche Gemeindearbeit, dass man, ach jetzt feiern die Abendmahl, was ist denn das da? Ja, kennt ihr ja mit dem Hokuspokus, ne? Wie das entstanden ist? Wisst ihr nicht, ne? Also früher wurde ja die Messe auf Lateinisch gelesen, hoc est corpus Christi. Das war immer die Formulierung, dies ist der Leib Christi, hat der Priester vorne gesagt. Ja, hinten stand einer, hat kein Lateinisch verstanden und hat nur, was ist das für ein Hokuspokus? So ist das entstanden, ja? Also das Gottesdienst kein Hokuspokus ist, keine Zauberei, sondern dass man das erklärt, was man tut und Verständnis erzeugt für das, was im Gottesdienst geschieht. Und, also insofern ist der Gottesdienst immer auch missionarisch. Es ist eine Einladung zum Glauben. Und zwar dann in dem Augenblick, wo es transparent ist, wo deutlich wird, darum geht es. Und natürlich muss man sich auch fragen, wird unser Gottesdienst dem gerecht? Sind nicht nur Inhalte transparent, klar und nachvollziehbar, sondern wir sprechen, also auch die Sprache Kanaans ist da nochmal zu überprüfen. Ja, wir haben, also bei mir in der Gemeinde ist jetzt ein junger Mann in die Moderation eingestiegen, der kommt eigentlich von ganz außen, ja, der redet immer von Geschwistern. Und da denke ich, ja, Daniel, kann man machen, kannst du in der Gemeindeversammlung mal machen oder zwischendurch, aber im Gottesdienst, wenn dann irgendwie ein Gast kommt, der noch nie in der Kirche war und denkt, ja, der redet die als Geschwister an, sind die alle miteinander verwandt? Gehören die alle zu einer Familie? Also diese Fragen ist dann, löst eher Fragen aus, kann man machen, muss man nicht, aber wie ist die Sprache? Und es ist auch so, Gottesdienst ist, lebt davon, dass wir miteinander das teilen, was uns wichtig ist, persönlich, authentisch. Es ist keine One-Man-Show, sondern wir tragen miteinander zusammen das, was wir im Glauben beitragen können, und gestalten so miteinander den Gottesdienst. Und ich finde, das sind inspirierende Punkte aus diesem Passus an die Gemeinde in Korinth. Also, wenn ihr zusammenkommt, also wenn ihr Gottesdienst feiert, kann jeder etwas beitragen. Ja? Und das sind nicht nur Leute hier on stage, es sind, ist auch die Gemeinde, auch indem ich mich an der Gebetsgemeinschaft beteilige, gestalte ich Gottesdienste. Oder bei der Wechsellesung, also wenn wir Psalmen lesen, machen wir eigentlich relativ regelmäßig. Und es gibt Gottesdienste, wo wir das öffnen. Habt ihr Erfahrung gemacht mit Jesus in der vergangenen Woche? Oder wenn wir Symbole haben, manchmal haben wir so Gottesdienste, wo wir auch etwas in den Mittelpunkt stellen, ein Bild oder ein Symbol, und dann, dass Leute etwas dazu sagen, dass die Gemeinde wirklich auch beteiligt sein kann durch den Gottesdienst. Wir kommen dann nochmal auf die Frage, braucht es eigentlich eine Leitung oder nicht? Das ist richtig und wichtig, darüber nachzudenken und das auch nochmal zu klären. Ich habe einen weiteren Text mitgebracht. Nächste Folie, Apostelgeschichte 2, Vers 42. Das ist die Situation, wo also die erste christliche Gemeinde gegründet worden ist. Ihr erinnert euch, Pfingsten und dann die Petrus-Predigt, wo er die Schrift auslegt auf Christus hin und von Christus her die Schrift auslegt. Und dann lesen wir, es ging ihnen durchs Herz, was sollen wir tun? Und dann sagt Petrus, kehrt um, lasst euch taufen und so werdet ihr den Heiligen Geist empfangen. Und diese Menschen haben dann Gemeinde gebildet. Das sind dann, das war die erste christliche Gemeinde, die Jerusalemer Gemeinde. Und in dem Zusammenhang lesen wir relativ dicht zu diesem Pfingstereignis und Bekehrungsgeschehen. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und Gebet. Was sind eure Gedanken dazu? Ja, diese Beständigkeit, ja. Ja, eine, wenn einer anfängt. Also eher so eine kleinere Gruppe, ja. Okay, ja, bitte. Also geprägt durch die Apostellehre, dass auch die Gemeinschaft und das Miteinander bestimmt, den Glauben in diese Richtung. Ja, weitere Gedanken? Das ist nicht in Ordnung. Da hätte da noch hingemusst, ne? Aber steht ja da in 1. Korinther 14. Ja, interessant, ne? Als die erste Gemeinde gegründet worden ist, da gab es schon offensichtlich diese vier Aspekte, diese vier Elemente, die wichtig sind. Die Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Was ist das eigentlich? Lehre der Apostel. Gute Frage, hast du ja auch schon überlegt. Ja, genau. Je und dann haben sie mal über die Apostellehre nachgedacht, ja. Genau, interessant, das ging auch geht in die Richtung von Klaus Dieter so ein bisschen, ne? Markus. Ja. Ja, das irgendwann irgendwie sozusagen gelebt habe. Wichtig. Man könnte sagen, das hat sich möglicherweise verteilt auf die Woche, ja, aber die Frage ist, ob das angemessen ist, die Auslegung. Ja, also dass das dynamischer war, nicht festgelegt auf die 75 Minuten vor Sonnenaufgang. Genau, das ist durchaus denkbar, ja. Und zugleich beschreibt es das Gemeindeleben in einer sehr komprimierten Weise, dieser Bibelvers. Und wir können davon ausgehen, dass das, was wir hier lesen, Teil der gottesdienstlichen Gemeinschaft war. Ja, auch wenn jetzt nicht hier Synerchomai stehen, aber dieses Zusammenkommen sozusagen sich immer auch so konkretisiert hat. Interessant ist auch, was eigentlich hinter diesen Stichworten steht. Also wenn wir davon ausgehen, dass das auch Teil der gottesdienstlichen Gemeinschaft war, dann sagt uns das auch etwas aus über die Gestaltung und die Inhalte von Gottesdiensten. Also was ist denn jetzt Apostellehre? Was haben denn die Apostel gelehrt? Wer sind denn die Apostel? Also das sind die, die Jesus erlebt haben, mit Jesus umhergezogen sind. Ne? Das sind die Apostel. Und was haben die wohl gelehrt? Ja. Ja, oder manchmal auch nicht nur Wunder, sondern auch manches, was sie verwundert hat. Also der Apostel, ich rede ja immer mit meinen Teenies über so Sachen, ja. Eigentlich sind in diesen vier Stichworten folgende Aspekte wichtig. Apostellehre, da haben sie von Jesus erzählt. Im Brotbrechen, im Abendmahl haben sie das gefeiert, was Jesus am Karfreitag getan hat. Im Gebet haben sie mit Jesus gesprochen. Und Gemeinschaft ist eigentlich immer Gemeinschaft, so wie Jesus sie gelebt hat. Leben und Glauben miteinander teilen. Eigentlich ist das eine Jesusbotschaft. Dieser Bibelvers. Denn die Lehre der Apostel ist die Auslegung der Schrift auf Jesus hin und von Jesus her. Und das Brotbrechen bedenkt das, was Christus getan hat. Brot und Kelch. Mein Leib, der für dich gebrochen worden ist. Mein Blut, was für dich geflossen ist. Durch Jesu Tod habe ich das Leben. Durch sein Leiden habe ich das Heil. Und wir bilden, wenn wir gemeinsam das Brot teilen, den Corpus Christi. Ist das nicht ein tolles Bild? Ich werde heute Nachmittag noch mal ein bisschen was zum Thema Abendmahl sagen, aber die Bedeutung, irgendwer sagte das gestern, ich könnte eigentlich jeden Sonntag Abendmahl feiern. Also was passiert da eigentlich beim Abendmahl? Und das haben sie beim Brotbrechen gefeiert, was Jesus für sie getan hat. Im Gebet, mit wem redet man im Gebet? Mit Jesus. Und fragt Jesus eigentlich, okay, was ist jetzt dran, was ist wichtig, was denkst du, Jesus? Und sag uns bitte, was für uns dran ist oder hilf uns mal, Dinge einzuschätzen. Also Gebet ist Interaktion mit Jesus. Also Lehre der Apostel reflektiert, was Jesus, wie Jesus gelebt hat, was er gesagt hat, getan hat, wie wundervoll und wundersam das manchmal war. Das Brotbrechen bedenkt das Sterben und die Auferstehung Jesu. Das Gebet ist die Einladung zur Interaktion mit Jesus, nämlich reden und hören. Und die Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft so, dass sie das leben will, was Jesus gelehrt und gepredigt und angeregt hat. Also es ist eigentlich ist Jesus im Mittelpunkt. Also das ist, ob das jetzt im Gottesdienst definitiv innerhalb von 75 Minuten so war, wie wir das kennen, das glaube ich nicht. Also wie gesagt, ich habe dieser Kameruner Gottesdienst hat 3 Stunden gedauert. Ich glaube auch, und das wird ja immer wieder deutlich, auch in anderen Textzusammenhängen, zum Beispiel im Korintherbrief, dass sie auch wirklich ihr Leben miteinander geteilt haben. Also der Aspekt der Gemeinschaft, so wie wir das immer andeuten, ja, sagen wir, wir trinken noch einen Kaffee und wir essen miteinander und der Gottesdienst fängt schon vor dem Gottesdienst an und wir laden einander ein, manchmal zum Abendessen oder was auch immer wir unternehmen, machen Gemeindefreizeiten, dass das in etwa das aufgreift, was wir hier auch unter dem Aspekt der Gemeinschaft genannt bekommen. Und es ist natürlich auch die Solidarität in Phasen, in denen Menschen auch besonders Hilfe brauchen, in Situationen von Krankheit oder Trauer oder bestimmten Nöten im Leben. Da ist die Gemeinschaft eine verbindliche Gemeinschaft. Und wir lesen ja in der Apostelgeschichte dann auch etwas später, dass sie ihr Hab und Gut verkauft haben Ja, das war ja auch eine materielle Gemeinschaft, ja, um die in Not waren, zu unterstützen. Also Gemeinschaft war immer handgreiflich erfahrbar, ganz konkret. Also wir nehmen das mal so auf, dass das Dinge sind, die auch im gemeindlichen, aber auch im gottesdienstlichen Leben der Jerusalemer Gemeinde eine Rolle gespielt haben. Und wir haben hier nochmal, und das würde ich gerne nochmal vertiefen, die Lehre der Apostel. Eine Person sagte gestern, oder eine Gruppe sagt, brauchen wir eigentlich die Predigt? Ist es nötig? Ich würde gerne nochmal einen Text aufrufen jetzt, den wir schon mal miteinander reflektiert haben. 2. Timotheus 3, Vers 16. Und da haben wir uns schon mal... Nee, ich bin jetzt hier schon bei 2. Timotheus 3. Ja, das ist, hängt da gerade, ne? Sehe ich dann, bei Zoom hängt es. Ich habe es hier angeklickt, habe es auch im Bildschirm vor mir liegen. Und hast du es? Okay. Wie viel Rede muss eigentlich sein? Das ist eine berechtigte Frage. Also meine Frau ist Pädagogin, die ist auch immer, wenn zu viel geredet wird, ist sie auch eher ein bisschen skeptisch. Und worum geht's denn dann hier, wenn wir von Predigt, von Lehre sprechen, Wortbeiträgen, von Ermahnung, Offenbarung, Auslegung? Auch das ist ein wichtiger Bestandteil des Gottesdienstes. Ich lese das mal vor und dann sagt mir mal kurz eure Gedanken. Denn jede Schrift, die von Gott, Gottes Geist, eingegeben wurde, ist nützlich für die Unterweisung im Glauben, für die Zurechtweisung und Besserung der Irrenden, für die Erziehung zu einem Leben, das Gott gefällt. Mit den Heiligen Schriften in der Hand ist der Mensch, der sich Gott zur Verfügung gestellt hat, ausgerüstet für alle Aufgaben seines Dienstes. Was sind eure Gedanken da? Nimmst du diesen Text?
Ja, weil wenn ich lese, für was das gut ist, ausgerüstet sein für alle Aufgaben,
ja,
kann gar nicht so sein, dass ich davon abhängig bin. Insofern ist es die Predigt. Aber dann hörst du auch gerade erst an.
Aber dieser Text sagt es ja eigentlich, dass du genau das brauchst. Damit du klarkommst mit deinem Leben, brauchst du die Predigt.
Nee.
Ja, das ist richtig, aber die Schrift ist natürlich die Basis für die Unterweisung. Oder habe ich da was falsch gelesen? Ja, ja, das ist schon spannend. Was steht da eigentlich genau? Ich denke, dass dieser Text sagt, dass die Schriftauslegung hilft, seinen Glauben angemessen oder angemessener leben zu können. Ich würde das auch nicht so absolut setzen, dass nur die Schrift, ja, ist klar. Ich weiß ja auch, was mich aufbaut im Gottesdienst. Und manche Predigten bauen eben nicht auf. Ja, das gibt's auch. Ja, dann ist dieses Ziel, das dient zum Aufbau der Gemeinde, nicht erreicht. Aber Gemeinde lebt von dem, was Gott uns auch sozusagen schwarz auf weiß mitgegeben hat. Und da würde ich gerne nochmal diesen Begriff, ich glaube, wir hatten ihn schon reflektiert. Denn jede Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Wisst ihr, was das heißt? Was das ist? Klaus-Dieter, du guckst so, als ob du es weißt. Aha, was sind denn nicht, was unterscheidest du denn da? Ach so, und, aber du, Karl May war, glaube ich, jetzt da in der Situation noch nicht so keine Literatur. Ja, genau, wenn von der Schrift gesprochen wird, dann war das das Alte Testament. Ja?
Nee, ist mir klar, nur wenn wir das heute so lesen,
ja,
kann das nicht sehr klar ist.
Ja.
Es geht immer um Christus. Das passt ja auch um Christus her und Christus hin. Jemand hat mal sehr klar gesagt, wenn Predigt seine Rede ist nur dann, wenn sie Christus handelt, seine Aufwärtsbewegung, das Leben, was hat.
Ja, ich finde das wichtige Aspekte und ich fand das ganz spannend, als ich den Text mal ein bisschen intensiver reflektiert habe, dass vor allem dieses von Gottes Geist eingegeben, dass da steht, der Adolf Pohl hat das mal, einer unserer theologischen Lehrer im Seminar, theologischen Seminar in Buku, DDR, hat das mal auch entfaltet in der Bibelarbeit, denn alle Schrift ist, da steht Theopneustos, glaube ich, hatte das schon mal erwähnt, Theopneustos, also Gott gegeistet. Und das finde ich in dem Zusammenhang sehr interessant. Also es geht natürlich nicht um das Neue Testament, zunächst einmal, wie es uns vorliegt, aber der Text gibt uns natürlich auch einen Hinweis darauf, dass der Heilige Geist Gottes Schrift und Buchstaben gebraucht, um sich mitzuteilen. Und das gilt auch für das Neue Testament, wie es uns vorliegt. Der Geist der Schrift soll uns zu einem verantwortungsvollen Leben mit Gott in dieser Welt begeistern. Und darum geht es. Und das ist auch das Ziel der Verkündigung. Und wenn es auch um Darstellung der Glaubensinhalte geht. Es geht um eine Orientierung für die konkrete Lebensgestaltung, auch mit seelsorgerlichen und zusprechenden Aspekten, ermutigend und aufbauend. Das soll auch eine Verkündigung sein, und zwar einmal persönlich für den Einzelnen, aber auch für die Gemeinde, und orientiert sich dabei an der Schrift. Der Geist der Schrift soll meinen Geist bewegen und mich begeistern. Und deshalb hat die Schriftauslegung und die Schrift selber eine Bedeutung. Es geht nicht um einen Buchstabenglauben. Also wie gesagt, ich habe mit meinen Teenies jetzt darüber gesprochen. Ich glaube nicht an die Bibel. Ich glaube an Jesus Christus. Und die Bibel ist die Grundlage und die Basis dafür, für diesen Glauben. Und sie ist Wort Gottes. Und der Geist der Schrift soll meinen Geist erreichen. Deshalb ist Bibellesen wichtig. Also bei uns in der Gemeinde ist es so, wie gesagt, ich kam da ja rein und da hatten sie schon sehr traditionelle Elemente. Aber ich finde das auch gut, dass man einfach mal Bibel liest, ohne dass man das auslegen muss. Ja, Bibeltexte sagen auch so viel wie zum Beispiel der Wochenspruch. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, ja, sprich doch für sich. Ich habe einmal angefangen zu predigen aus der Bergpredigt in meiner Gemeinde und dann habe ich gesagt, Geschwister, das ist eigentlich alles gesagt. Ich setze mich mal wieder hin. Habe ich mich hingesetzt. Dann gucken sie etwas verdutzt. Sag ich, okay, ich kann noch ein bisschen was sagen. Ja. Aber ich glaube, dass Gott das Wort lebendig ist und spricht. Und wir lesen ja auch in der Schrift, ich weiß nicht, Jeremia, Jesaja, mein Wort kommt nicht, nee, Hesekiel, mein Wort kommt nicht leer zurück, sondern wird tun, wozu ich es gesandt habe. Also insofern ist die Bibel als Grundlage für einen lebendigen Glauben auch wesentlicher Teil der gottesdienstlichen Gemeinschaft. Gerade auch, weil die Schrift Gott gegeistet ist. Und dieser Geist soll meinen Geist erreichen. Nicht der Buchstabe, aber der Geist. Was hat die Menschen eigentlich bewegt, damals das so aufzuschreiben? Erfahrung mit Gott. Und das ist immer etwas, was ins Leben hineinführt. Also, kurzum, Wortbeiträge sind nicht sekundär, sondern eine von mehreren wesentlichen Bestandteilen des christlichen Gottesdienstes. Und wie und in welcher Form das geschieht, ist nicht festgelegt. Es hat aber ein Ziel von Gott sagen, zum Glauben einladen und Menschen Lebenshilfe vermitteln. Ich denke, dass wir damit eigentlich eine ganz gute Grundlage haben für das, was Gottesdienst auszeichnet. Und ich finde auch, der Text aus der Apostelgeschichte macht auch deutlich, dass es da auch wesentliche Elemente gibt. Ich gucke mal auf die Uhr. Ich habe noch ein paar Texte mitgebracht, kurz. Da will ich mal drauf eingehen noch. Wir haben ja als Baptisten, die nächste Folie zeigt das ja auch, wir knüpfen ja immer direkt an der Schrift an. Also kommt die Apostelgeschichte und dann kommt die baptistische Bewegung. Nein, das war jetzt ein Scherz. Ja. Aber wir bemühen uns natürlich zu sagen, okay, was können wir denn aus der Schrift sozusagen direkt mitnehmen in unser Gemeindeleben? Und wir meinen dann auch immer auf Tradition, Historie verzichten zu können. Es ist nicht ganz richtig, aber ich möchte da mal noch die Väter noch mal zitieren. Genau, wir halten darauf, dass jeder an diesem Tag, es geht also um den Sonntag, an diesem Tag die Heilige Schrift häufiger lese, dass die Kinder aus derselben von den Eltern unterrichtet werden und dass man den öffentlichen Gottesdienst fleißig besuche. Das gehörte zum Glaubensbekenntnis der ersten baptistischen Gemeinde in Hamburg 1837. Man hat interessanterweise in den ersten Jahren gar nicht das Thema Gottesdienst reflektiert. Man hat sich als Gemeindebewegung verstanden, die gegen jede hochkirchliche Form den Akzent auf die Gemeinschaft der Gläubigen setzte. Man hat ja auch nicht von Kirche geredet, sondern wohin gingen wir? Wir gingen in die Kapelle als Kinder. Ja, da gab es keine Blasmusik. Ja. Aber die Kapelle war eigentlich so, das war eine Protestformulierung. Ja. Und ein Gottesdienst bestand im Wesentlichen aus Verkündigung, Gebet, Lied und Abendmahl. Und auf der ersten Konferenz, Bundeskonferenz 1847, da wurde festgehalten, lediglich die Lehrer sind berechtigt und verpflichtet, in den gottesdienstlichen Versammlungen zu predigen. Hinsichtlich der evangelischen Reinheit ihrer Lehrvorträge stehen sie unter der Aufsicht der gesamten Gemeinde, 1849. Ja? Interessant, dass die Gemeinde damit hineingenommen ist, in das, was Evangelium ist. Ja? Und erst bei der Bundeskonferenz 1851, nächste Folie, diskutierte man also ausführlich und ausführlicher über das Thema Gottesdienst. 1851. 1823 ist die erste Baptistengemeinde gegründet worden. Also fast 25 Jahre, so wie ihr auch. Ihr beschäftigt euch heute auch erstmals wahrscheinlich mit dem Thema Gottesdienst als theologische Fragestellung. Ja, und da hat man, und das nehme ich euch mal ein bisschen mit hinein. Also ich lese mal vor aus dem Protokoll. Hinrichs legt der Versammlung die Frage vor, ob nicht die Gemeindeversammlungen teilweise zur Erbauung zu verwenden sein möchten und wie diese Erbauung am meisten dem Worte Gottes entsprechen würde. Also in Klammern, man orientiert sich in allem am Wort Gottes. Da diese Frage mit einer anderen von Lehmann, welche sich auf die rechte Form des Gottesdienstes überhaupt bezieht, in innigster Verbindung steht, so werden beide zusammen besprochen. Lehmann hat schon lange über den Gegenstand, der ihm von großer Wichtigkeit erscheint, nachgedacht. Die jetzige Form des Gottesdienstes scheint ihm durchaus nicht dem Bilde ähnlich, welches 1. Korinther 14 gezeichnet ist. Und doch sind die Christen ebenso wohl verpflichtet, alles nach dem apostolischen Vorbilde einzurichten, wie Mose verpflichtet wurde, die Stiftshütte für den alttestamentlichen Gottesdienst nach dem ihm auf dem Heiligen Berge gezeichneten Muster einzurichten. Des Apostels Worte, 1. Korinther 14, fleißigt euch der geistlichen Gaben, am meisten aber, dass ihr weissagen möget, verdienen Berücksichtigung. Der Redende teilt nun Erfahrungen mit, welche er in Schottland Gelegenheit hatte zu machen, wo vormittags oder nachmittags in den Versammlungen zwei oder drei Brüder Ermahnungen halten und wo man die gewöhnliche Weise des Gottesdienstes mit dem Spottnamen One-Man-System, die einmännige Weise, belegt. Er schließt mit den Worten: Es muss darauf hingearbeitet werden, dass der Geist Gottes die Gemeinden lebendig durchwehe und dazu die vorhandenen Fähigkeiten in der Gemeinde dienstbar gemacht werden. 1851. Ich finde, der letzte Satz ermutigt uns, dass Gottesdienst gemeinsam verantwortet wird. Und das hatte man schon vor 170 Jahren so formuliert. Genau. Und Beteiligung und Mitarbeit derer, die dazukommen. Ja. Ich möchte jetzt nochmal so einen Aspekt aufgreifen. Wenn der Gottesdienst die Mitte des Gemeindelebens ist, vielleicht können wir die nächste Folie mal aufnehmen, dass wir dann nochmal überlegen, was heißt das denn, wenn die Gläubigen sich versammeln, das Wort Gottes hören, beten, singen, das Abendmahl feiern, zu taufen. Und es war schon so, dass von Anfang an selbstverständlich der regelmäßige und selbstverständlich freiwillige Gottesdienstbesuch ganz klar zur Gemeindemitgliedschaft dazugehört haben. Es war keine Diskussion, ob man in den Gottesdienst ging. Das habe ich auch noch kennengelernt. Ja? Und ich habe auch als Kind davon profitiert. Ja? Und ich finde das einen wichtigen Aspekt. Also was passiert da eigentlich im Gottesdienst? Und wenn man das systematisch, theologisch nochmal reflektiert und zusammenfasst, die nächste Folie macht das deutlich, im Gottesdienst handelt Gott selbst. Der erste, und zwar ist es aufgenommen aus der Rechenschaft vom Glauben, die Gedanken. Der erste und wichtigste Aspekt ist der Gedanke, dass im Gottesdienst Gott selbst handelt und er seine Gemeinde beschenkt. Zitat: In der Versammlung der christlichen Gemeinde richtet Jesus Christus seine Herrschaft auf, indem er seinen Jüngern sein Wort gibt, seine Vergebung zuspricht, seine Liebe zuwendet und ihnen den Heiligen Geist schenkt. Und klar, wer zum Gottesdienst kommt, dann ist das doch so, der empfängt doch Geschenke. Ja? Und für Geschenke leistet man nichts. Aber wer Geschenke empfängt, der bleibt davon nicht unberührt. Das wisst ihr ja, wenn plötzlich mal ja, überrascht von der Flasche Wein oder am Blumenstrauß oder was auch immer. Das rührt einen an. Und deshalb antwortet die christliche Gemeinde auf das Geschenk von Gottes Wort und Geist mit dankbarem Gebet, mit Bekenntnis und Gesang. Und so feiern wir auch am Sonntag die Taten Gottes. Der Gottesdienst ist ein Fest, zu dem Gott einlädt und Menschen zu einer Festgemeinschaft in seiner Gegenwart verbindet. Das wird in der Rechenschaft vom Glauben ausgedrückt. Und der Gottesdienst ist Einladung zum Glauben. Also keine Geheimveranstaltung, sondern allen Menschen zugänglich. Und es ist jeder Mann und jede Frau eingeladen. Und weil im Gottesdienst es immer auch um die Verkündigung des Evangeliums geht, Jesus, was Jesus getan hat, ja, ist es auch eine Einladung zum Glauben. Und zwar nicht nur für die, die noch nicht glauben. Ja, ich habe ja auch oft evangelisiert und ich habe auch die Frommen eingeladen, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Weil das muss man immer wieder machen. Oder man muss eine Entscheidung treffen in einer bestimmten Situation, dass ich ermutigt habe, eine Entscheidung zu treffen in dieser Situation für ein bestimmtes, konkretes Anliegen. Also eine Einladung zum Glauben ist nicht nur für die Unglaubenden wichtig, sondern auch für die Glaubenden. Und insofern lädt der Gottesdienst ein zum Glauben und zur Hingabe des Lebens an Gottes Herrschaft. Und Gottesdienst im Alltag der Welt. Der Gottesdienst lädt ein, sich stärken zu lassen für den Gottesdienst im Alltag der Welt. Also er endet nicht, wenn der Segen gesprochen ist oder das Postludium gespielt wird. Ihr kennt ja, manche kennen das ja, in den USA gab es ja Gemeindehäuser, da stand dann am Ausgang, now you are entering the mission field. Also jetzt betrittst du das Missionsfeld. Ja. Das bedeutet, wenn es rausgeht, wird es dann eigentlich erstmal richtig spannend. Ja? Also, dass wir gestärkt werden für den Gottesdienst in unserem Leben, im Beruf, in den Beziehungen und da im Alltag die Nachfolge zu leben, entsprechend wie es Jesus uns gelehrt hat, was wir mitnehmen, auch aus dem Gottesdienst an Impulsen und Gedanken. Und dafür stärkt uns auch Christus, gibt er uns Kraft und Beistand für unser Leben und für den Auftrag, den wir vielleicht auch haben in unserem Leben. Also wir lassen uns durch den Gottesdienst, für den Gottesdienst im Alltag in Anspruch nehmen und stärken lassen und aussenden lassen. Also alle drei Aspekte sind wichtig. Im Gottesdienst handelt Gott an uns. Im Gottesdienst werden wir eingeladen zum Glauben. Und Glauben ist, und das ist ja der griechische Begriff, der kann ja übersetzt werden als Vertrauen. Pistoien. Ja, dass ich eingeladen werde, Christus zu vertrauen, mein Leben, die Situation, die Schwierigkeiten, das, was herausfordert, dankbar zu sein für das, was gut ist und dass wir gestärkt werden für den Gottesdienst im Alltag unserer Welt. Und ich finde, ich habe da mal von der Willow Creek Community Church mal im Blick auf Gottesdienste etwas mitbekommen, wenn wir Gottesdienste entwickeln, worum geht es da? Da haben die 7 Punkte aufgeführt, die finde ich ganz inspirierend, dass jeder Gottesdienst eigentlich mit einem weißen Blatt Papier beginnt. Auch wenn man zum Beispiel eine Perikopenordnung hat oder sagt, okay, wir haben jetzt ein Thema und die Jugendlichen machen einen Gottesdienst oder so. Ja, aber es beginnt jeder Gottesdienst mit einem weißen Blatt Papier, vielleicht auch mit einer Rückschau. Und sagen, okay, was haben wir eigentlich erlebt mit Gott in der vergangenen Zeit? Also wir haben, unsere Gemeindeleitungssitzung beginnt immer mit dem Rückblick, weil wir nicht nur irgendwie was, ein Feedback geben wollen, sondern wo haben wir Gottes geistlichen roten Faden erlebt in der vergangenen Woche, in den vergangenen Monaten. Das finde ich zum Beispiel wichtig für einen Gottesdienst. Kann sein, dass Gott uns ja ein Thema mitgibt für eine bestimmte Zeit. Und deshalb sollte man das im Blick haben. Was haben wir eigentlich in den letzten Wochen von Gott erkannt, erlebt und dann mitnehmen, weil es geht nicht um Flickschusterei, sondern um eine geistliche Vorbereitung, eine verantwortliche, weil Gottes Geist einem ja auch was deutlich macht. Also das ist ja auch so, dass wir an der Stelle auch voneinander profitieren, ja? Dass nicht jeder denkt, er muss das Rad neu erfinden, sondern es gibt ja ein Auto. Und da hat vielleicht auch das ein oder andere seine eigene Funktion. Dann Führung statt Formeln. Also, dass wir geführt werden und nicht eben einfach formal unsere Gottesdienste. Jetzt ist die Lobpreiszeit und ich habe mal, die finde ich ganz gut, die Lieder, die machen wir jetzt mal. Ja, sondern sich führen lassen, ein Handeln aus dem Hören. Und manche Ideen kommen nicht immer aus Büchern oder anderen Gemeinden, sondern was für die eigene Gemeinde wichtig ist, kommt aus dem Gebet. Ein dritter Punkt, Variabilität statt Routine. Was ist nicht alles Routine und Ritual? Das haben wir, also wir haben ja gestern drüber gesprochen, ja? Was? Ach so, ich muss weitermachen. Entschuldigung bitte, ja. So, zack. Dass selbst eine junge Gemeinde mit 25 Jahren schon Traditionen hat, Rituale und Routine. Ja, da sich auch zu öffnen, also dafür sensibel zu sein. Und die Frage ist gut, wo bleiben Überraschungen? Gott, der Schöpfer und der Kreator, ja, der liebt die Vielfalt. Was könnten wir vielleicht noch vielfältiger gestalten, ohne dass wir das jetzt dann überdimensionieren? Aber ich sag mal, ich finde das immer toll mit den Bildern hier. Ja, sie laden immer ein, das ist, man entdeckt ja immer was Neues. Ja. Dann gabengemäße Zusammenarbeit statt Einzelkämpfer-Dasein. Das haben wir ja schon diskutiert bei unserem Seminar Gaben und Kompetenzen. Das fördert die Qualität eines Gottesdienstes. Es schafft eine Atmosphäre der Zufriedenheit, also Identifikation durch Partizipation. Das heißt, wenn ich beteiligt bin, wird es auch meins. Ja. Und ich bin Teil des Gesamten und das ist ein wunderschönes Bild. Und ich finde das immer faszinierend, wenn Leute dann sagen, oh, bei euch ist ja nicht nur der Pastor da vorne, da sind ja noch die beteiligt und dann machen diejenigen und da sind noch die und so, ja. Also wir werden da noch heute Nachmittag drüber sprechen, wie viele Leute eigentlich beim Gottesdienst schon beteiligt sind. Das muss man sich nur mal bewusst machen. Ja, wir haben ja die Liste gestern gesehen. Das war ja toll. Das zeigt ja, Mann, hey, ganz viele Leute machen hier mit. Dann geistliche Mitarbeiter statt Showtalent. Also es geht darum, Menschen zu motivieren, mit ihrer Gabe sich einzubringen. Und das müssen nicht immer die sein, die on stage sind und was machen. Also ich will das jetzt nicht sagen, in der Jugendsprache gibt es dafür die berühmte Bühnen, manche wissen das, ja. Also das geistliche Mitarbeit, zum Beispiel auch da hinten am Knopf ist, wo der Manu sitzt, ja. Jemand, der Kaffee kocht, jemand, der ein Gebet spricht, der vielleicht am Ausgang die Leute begrüßt und nicht nur einer und ganz toll sozusagen da eine Show kreiert. Dann Qualität statt Mittelmaß. Es geht nicht um Perfektionismus, aber Qualität heißt, dass Menschen ihr Bestes geben mit den Mitteln, die zu ihnen gehören. Und die kleinste Kleinigkeit kann gut getan werden. Ja, also nur ein Beispiel, bei unserem Weihnachtsgottesdienst kommen immer Leute, die wir aus dem Handballverein kennen. Und wir haben so Flötenspielerinnen, also das war schon vor Jahren, ich sage auch keine Namen, jedenfalls waren die nicht wirklich gut. Und dann haben die im Weihnachtsgottesdienst spielen wollen und gespielt. Und dann sagte der Vater von dieser Familie aus dem Handballverein, ach, ist ja interessant, was das Finanzamt so alles bezahlt. Ja, dann das Arbeitsamt so bezahlt. Oh, das sei uiuiui. Ja, wisst ihr, was er damit meint? Also ist ja interessant, was das Arbeitsamt damit bezahlt, dass es so ein Projekt ist, sozusagen, wo Leute sie ausprobieren dürfen, ja, aber eigentlich die Sachen nicht beherrschen. Ja. Das ist natürlich dann schade. Üben sollte man nicht während des Gottesdienstes, sondern vorher. Ich fand das jetzt nicht so schlimm, aber der hat das so knallhart hat Berliner so gesagt. Ja. Also da war immer keine Qualität in seinem Sinne. Ja. Allerdings müssen wir natürlich auch sagen, Fehler dürfen gemacht werden. Es ist okay, wenn sich jemand verspricht oder verspielt oder wenn mal eine Sache nicht gut läuft. Und ich denke, dass die Übung aber heißt, dass wir das geben, was wir können, unser Bestes, und dabei authentisch bleiben. Dann wertvolle Augenblicke statt Glanz und Gloria. Es geht darum, in einem Gottesdienst Menschen geistlich zu berühren. Das ist wichtig. Finde ich einen guten Gedanken, dass die Zeit nicht vergeudet wird mit religiösem Entertainment, will ich mal sagen, sondern wertvolle Augenblicke ermöglicht werden. Ja, das finde ich einen guten Gedanken. Und dazu gehört auch die Musik, alles, was dazu gehört. Und ich merke schon, wenn ich in einer Gemeinde bin, nicht bei euch, wenn das Präludium irgendwie musikalisch, das ist schade dann. Ja, weil es schon so ein Einstieg ist, wenn das gut ist, was fürs Ohr, fürs Herz, da bin ich schon offen. Ja? Okay, ihr merkt, was damit gemeint ist. Wertvolle Augenblicke statt Glanz und Gloria. Jetzt hole ich nochmal die letzte Folie hier vor, damit auch alle das lesen können. Gut, soweit. Wir hätten noch Zeit für Anmerkungen, Rückfragen, Vertiefungen. Was ist euch aufgefallen? Was ist euch wichtig geworden? Was müsste man nochmal vielleicht erklären? Dann, einmal hier und dann Klaus wieder. Ja, bitte. Dazu kommt heute Nachmittag noch was. Ja? Ach so, ja. Also nochmal zum Aspekt der Kultur. Ich glaube, keine Gemeinde auf dieser Welt, das würde ich mal vorne wegschieben, egal wo man ist, bringt immer kulturelle Einflüsse mit. Ja, das, was außen in dieser Lebenswelt wichtig ist, taucht irgendwie auch auf im Gemeindeleben. Das habe ich also, egal wo ich war, schon so erlebt. Genau. Das ist richtig und es ist auch wichtig, aber darum geht es eigentlich nicht. Also diese wertvollen geistlichen Augenblicke zu schenken, die sind unabhängig von der Kultur, das glaube ich schon. Und ich würde aber sagen, dass Kultur sozusagen ein Transporter ist für das Evangelium, für wertvolle geistliche Erfahrungen. Also ich kann da ein paar Beispiele nennen, auch wie ich das gemacht habe, zum Teil heute noch mache. Ja, ob das Videosequenzen sind oder Lieder, wenn man zu bestimmten Themen gibt es ja, haben ja säkulare Liedermacher oder Bands was geschrieben, hatten wir ja beim Thema Gebet. Ja. Also insofern ist Kultur auch immer die Möglichkeit, etwas zu transportieren. Aber war das nicht die Frage? Habe ich es nicht verstanden? Genau, das, genau. Genau. Ja, richtig. Also darüber heute Nachmittag noch mal ein bisschen mehr zum Thema Gottesdienst und Kultur, auch mit den Zielgruppen. Ja, da würde ich auch noch mal in Frage stellen, ob es zum Beispiel die Jugend gibt. Ich glaube, das hat sich geändert. Ob es da nicht Kulturkreise gibt mit verschiedenen Generationen. Aber da lasst uns nachher mal noch mal drüber nachdenken, weil das auch wichtig ist, wenn wir über Zielgruppengottesdienste nachdenken. Ob das jetzt die Teenie-Gruppe ist oder die der Kindergottesdienst, Mehrgenerationengottesdienst, Jugendgottesdienst, was auch immer. Ja? Weitere Aspekte, Klaus-Dieter. Ich werde es dem Bill Heibels schreiben. Ja. Aber ich finde, das sind aufregende und anregende Fragen. Und ich glaube, was muss sein, was ist vielleicht auch nochmal anders einzuordnen. Hm. Wahrscheinlich. Gehen wir davon aus. Aber ich sehe mal viele Vorteile von Planung, ohne dass das Festlegung sein muss. Ja. Genau. Und es kann auch sein, dass der liebe Gott auch und der Heilige Geist durch Plan noch spricht. Ja, wollte ich nochmal sagen. Aber ich verstehe dich. Ich weiß, was du meinst. Markus, okay. Bitte? Darüber könnte man ja sprechen. Man könnte ja sagen, okay, lass uns mal, das Problem ist nicht die Durchführung, sondern wie bereitet sich einer vor? Und wenn er übt und übt und übt und übt und bringt das dann und beteiligt sich im Gottesdienst, ist super. Und wenn er Fehler macht, macht er Fehler. Also wir haben ja auch bei uns Profis, also nicht Profis, aber die spielen richtig super Querflöte. Aber dann passiert auch mal ein Ton oder zwei, der daneben geht. Und ist ja egal. Ja? Gott sei Dank für das schöne Instrument. Danke. Ja. Gut, aber wir würden schon damit, also wir würden schon konform sein, wenn wir sagen, okay, es ist gut hörbar, ob das nur mein Musikgeschmack ist oder nicht. Ja, bitte.
Leute aus dem
Also ich, ich finde, du hast es gut auf den Punkt gebracht und finde, damit muss man jetzt leben. Ja, also. Also es ging da ums Pferd. Man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen, zu viel Qualität oder zu wenig Mittelmaß oder noch keinen Maßstab haben. Und also dass man das austaxiert, ja, dass man die Authentizität auch sieht und wenn einer auch von Herzen etwas einbringt. Und ich glaube, dass also ich würde euch aus diesem Spannungsfeld nicht entlassen. Das müsst ihr entscheiden. Und das könnt ihr auch. Also ihr kennt ja eure Leute. Und sagen, das ist doch toll, wenn Manu jetzt mit der Flöte mal spielt Weihnachten und er hat dafür einen Monat geübt und er macht's gut. Ja, das ist was anderes, als wenn ein Profi da. Ihr wisst, was ich meine, ja? Oder nicht? Wer wollte was sagen hier? Ja, geht gar nicht. Und ich denke auch, dass das zeigt auch, es sind bestimmte Dinge, die kann man machen, weil Gott einen auch beschenkt hat mit einer Begabung. Und wie gesagt, eine Begabung, die ich nicht habe, ist Grund zu feiern, brauche ich nicht machen. Also wenn ich kein Musikinstrument beherrsche, dann brauche ich auch nicht Musik machen. Genau. Also ich denke, das sind Dinge, die können wir mal mitnehmen. Und ich glaube, dass ihr schon angedeutet habt, wo die Aufgabe ist in diesem Spannungsfeld, sag ich mal. Und weiteres dann in einer Viertelstunde, schlage ich vor, Pause, ja, ist das okay? Oder lieber, na,